schwach in der Geografie, eine lässt nach in Physik, einer weiß gar nichts in Biologie und ein anderer in Mathematik.
Einer versucht es mit Büffeln wie wild, einer mit Schwindel und Tritt.
Freunde, ich sag euch, die sind nicht im Bild, denn das macht man heute nur mit Musik.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Filmriss ist da, da wackelt die Penne. Passt auch zum Mittagessen, wenn ihr gerade vielleicht Penne auf dem Tisch habt.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Wir sind da für euch. Wir sind die nächsten 2 Stunden Filmriss. Das Kinomagazin bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und im Stream. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Jasmin. Hi.
Hey, hi.
Und gleich auch noch die liebe Lisa. Und den Heiner werden wir auch noch hören. Und mal gucken, was noch so kommt.
Und was lernen wir daraus, Palmer?
Ich weiß es nicht, Sir.
Scheiße, ich weiß es auch nicht. Schätze, wir sollten das nicht wiederholen.
Ja, Sir.
Wenn ich nur wüsste, was eigentlich.
Ja, Sir, es ist schwer zu sagen.
Gott, was für ein Riesenscheißdreck.
Clusterfuck ist eigentlich besser, die bessere Bezeichnung in der Originalfassung. So, ihr Lieben, wir sind bei den
Starts der Woche.
Genau, und bevor wir uns an den großen Brocken Megalopolis wagen, den ich mit Heiner gemeinsam hier noch bespreche, werden wir mal schauen auf das, was in dieser Woche sonst noch so anläuft. Und ich kann euch schon mal spoilern hier, es ist nicht wirklich so wahnsinnig viel. Und dafür haben wir dann doch schon so einiges abgedeckt. Vor allen Dingen sind es Dokumentarfilme, die in dieser Woche anlaufen, aber auch ein Spielfilm. Und da wollen wir zunächst einmal reden über einen Spielfilm mit einem Leipziger Schauspieler, nämlich Peter Schneider. Den kennen wir sonst eigentlich eher so als Nebendarsteller, vor allen Dingen in Filmen. Da ist er immer bekanntes oder präsentes Gesicht gewesen. War ja auch bei Dark zum Beispiel mit dabei, bei der Serie. Und hat jetzt hier mal eine Hauptrolle. Und ja, die spielt die eigentlich auch in Dresden? Jasmin kann uns mehr erzählen. Der Film ist, glaube ich, in Dresden gedreht worden, wenn mich nicht alles täuscht.
Er spielt in einer deutschen Stadt, die nicht Berlin ist. Okay. Das ist das, also zumindest beginnt er dort.
Ja,
das Ganze ist ein, ich würde mal sagen, deutscher Neo-Noir-Film, um es einzuordnen, mit einer der düstersten Prämissen, die ich in längerer Zeit erlebt habe. Der vom angesprochenen Peter Schneider auch tatsächlich sehr gut gespielte Baustellenleiter Lutz holt sich nachts, um seine Projekte fertig zu kriegen und wieder aufzusteigen, nachdem er mit einer Firma pleite gegangen ist, Schwarzarbeiter auf seine Baustelle, auch ohne das Wissen der Auftraggeber, um da eben über Nacht Erfolge zu erzielen. Und wir kriegen halt so einen Prozess mit, wie er die im Grunde an so einem Straßenstrich abholt, dann wird mit einer Nacht angefangen zu bauen und plötzlich passiert ein Unfall, der allerdings offscreen bleibt. Man merkt nur, etwas Schlimmes ist passiert. Und wenig später taucht ein junges Mädchen auf. von Anjali Prenci gespielt. Ich glaube auch in einer ihrer ersten Rollen, aber auch sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also spielt halt eine 14-Jährige, glaubhaft als 14-Jährige, die aus Albanien nun da ist, um ihren Vater zu suchen. Irsa heißt die Rolle. Und die schleicht sich halt auf der Baustelle rum, weil sie mitbekommen hat, dass der Vater eben als Bauarbeiter schwarz tätig war und von seinen Schuldgefühlen getrieben, kann Lutz nicht loslassen von dem jungen Mädchen und tut dann so, als würde er ihr helfen, den Vater zu finden, dessen Tod er selbst mit vertuscht hat und wo er sozusagen einfach die ganze Zeit weiß, was passiert ist. Aber das Ganze entwickelt sich dann immer weiter, bis er eben seine eigene Arbeit zu vernachlässigen beginnt und praktisch mit ihr auf so einen Roadtrip geht, eben in einer von ihm wissentlich erfolglosen Suche. Und das Ganze schwebt halt wie so ein Damoklesschwert über den beiden. Man merkt eben, dass sie halt auch beides Menschen mit tiefen, gebrochenen Charaktere sind, die sich da auch halt kennenlernen, aber es ist halt die ganze Zeit, wie es bei vielen Noir-Filmen so ist, das dunkle Geheimnis da drin, die Perspektive des Täters, die wir direkt mitbekommen, und das färbt natürlich jede dieser Interaktionen, als einer der Figuren in dieser Szene verbirgt etwas und struggelt mit den eigenen Schuldgefühlen und einer Lüge, die in die nächste führt, und das entwickelt halt auch einfach so einen Sog, eine Dynamik zwischen den Figuren und eben aus dem, was Lutz halt für Entscheidungen trifft, die mich hat mich als Zuschauerin auch mitgenommen. Für mich ist das Ende dann sozusagen, diese aufgebaute Fallhöhe wird nicht ganz erfüllt, aber ich kann auch jetzt mit längerem Nachdenken sehen, wie das Ende durchaus sehr passt, und ich würde auf jeden Fall sagen, es lohnt sich, den Film zu sehen, allein um diesen Gedankengang mitzumachen. Also mich hat er sehr abgeholt insgesamt. Ich war dann kurz ernüchtert am Ende, aber wie gesagt, längeres Nachdenken lässt mich auch das noch etwas anders einordnen. Das Ganze ist auch einfach interessant gefilmt, indem es halt die Tristesse von so der Halbwelt des Bauunternehmertums und Baustellen, Unterkünfte von irgendwelchen Baustellenleuten oder Büros und so etwas in aller Tristesse zeigt und dann eben auch Schauplätze gut in Szene setzt. Ich möchte jetzt auch nicht jeden Ort, der da vorkommt, aufzählen, aber sie haben halt alle eine visuelle Identität. Die Kamera hilft auch dabei, den Druck zwischen diesen Figuren deutlich zu machen, aufzubauen, zu zeigen, wann es eben ein sehr subjektives Erleben der Figur ist und wann wir gerade eben ein bisschen weiter herausgesucht das Erlebnis von beiden sehen. Also da muss ich auf jeden Fall die Kamera mit hervorheben und auch die Ausstattung, die eben die Tristesse rausholt. Und gut gemachte Tristesse ist halt auch etwas, was einen künstlerischen Anspruch hat. Regisseur ist Tuna Kaptan, und was ich lese, ist das auch der erste Kinofilm, den er inszeniert hat. Und für ein Erstlingswerk, was ja auch irgendwie würde ich sagen, ein Muster dieses Jahres ist, dass viele neue RegisseurInnen reinkommen und gut vorlegen, und da würde ich ihn mit rein ziehen in die Sache. Mhm.
Ja, er ist auch schon bereits beschäftigt mit einem neuen Projekt. Ishak soll um eine Großmutter gehen, die ihren Enkel aus dem Irak nach Deutschland holen möchte, denn dessen Mutter hat sich dem Islamischen Staat angeschlossen. Also durchaus auch konfliktreiches Thema für seinen zweiten Spielfilm Rohbau, ab dieser Woche im Kino. Danke dir.
Einen Hinweis würde ich noch geben, da die Figuren beide eben, also einer aus Deutschland, die andere aus Albanien kommt, sprechen sie sehr viel Englisch miteinander. Also man muss sich auf Untertitel einstellen, wenn man das Englisch nicht mächtig ist.
Okay, das ist gut zu wissen, auf jeden Fall. Genau, also Rohbau ab dieser Woche im Kino. Ja, und dann sind eine ganze Reihe von Dokumentarfilmen ab dieser Woche im Kino zu sehen, die sicherlich mit den schönsten Aufnahmen hast du abgekriegt, liebe Lisa.
Nee.
Nee, nicht.
Das ist das, was ich erwartet hätte. Leider habe ich das nicht
sah ein
nicht
bisschen
gesehen.
Werbeästhetisch aus.
Ja, er sieht sehr werbeästhetisch aus, deswegen fand ich ihn auch so spannend. Es geht um das Land der tausend Weine. Das ist ein Dokumentarfilm aus Spanien von, Moment, ich lese den Namen vor, weil José Luis López Linares, ein spanischer Regisseur, der einen 97-minütigen Dokumentarfilm gedreht hat über die Region Rioja in Spanien und die ganzen Weine, die da herkommen. Also es gibt ja wirklich viele verschiedene Weinrebensorten, die genau aus dieser Region kommen. Zum Beispiel der Tempranillo-Wein, der ist von dort, weil die einfach ein ganz besonderes Klima haben und dort besonders gute, hochqualitative Trauben produzieren. Der Dokumentarfilm, also ich finde, er wird angepriesen, als würde er vor allen Dingen ganz viel auf diese Weinlandschaft eingehen und Wein so sehr ästhetisch in Szene setzen auch. Und das ist durchaus was dieser Dokumentarfilm versucht hat. Gleichzeitig bin ich ein bisschen irritiert darüber, dass das ein Dokumentarfilm ist, der vor allen Dingen fürs Kino gemacht zu sein scheint, weil er nicht wirkt wie ein Kinofilm. Er wirkt meiner Meinung nach tatsächlich wie ein Fernsehfilm. Und ich glaube auch, dass er im Fernsehen besser funktionieren wird als im Kino. Genau aus dem Grund, weil er sehr wissenschaftlich ist. Er erklärt wirklich hauptsächlich diese 90 Minuten lang, und das ist sehr spannend, ich will damit jetzt nicht sagen, dass der nicht gut ist, er ist nur anders, als ich erwartet habe, er erklärt 90 Minuten lang, wie Wein produziert wird. Er geht wirklich mit KellermeisterInnen zusammen und Besitzern, Hotelbesitzern, Sommeliers, die erklären, wie der ganze Prozess von der Rebe bis ins Glas letztendlich funktioniert. Das sieht man dann alles auch. Es ist auch sehr spannend gemacht, also wie die bis heute halt wirklich auch noch in diesen riesigen Hallen, wo ja letztendlich wirklich auf die technischste Art und Weise Wein produziert wird, wie sie trotzdem noch Trauben stampfen, weil das einfach mit Füßen der Menschen besser funktioniert, den Most herzustellen als mit irgendwelchen technischen Geräten. Das ist wirklich, das wird immer noch gemacht. Das ist einfach so ein Traditionsding auch und da legen die sehr viel Wert drauf. Und es ist sehr schön, dass dieser Film ganz besonders auf die Lebensweise der Leute, der Winzer eingeht auch. Es gibt auch wirklich süße Lebensgeschichten. Da ist zum Beispiel so ein älterer Herr, der einen sehr renommierten Wein hergestellt hat seit den, ich glaube, 50er Jahren, 60er Jahren und der immer noch den Vorsitz sozusagen hat, aber seine Töchter sind im Land geblieben und helfen ihm jetzt eben dabei auch und haben sozusagen den Winzerbetrieb übernommen und er ist da sehr stolz auf die beiden und das merkt man auch richtig. Also er, so diese großväterliche, irgendwie sich ein bisschen über die eigenen Kinder lustig machen, aber du merkst ihm an, wie stolz er eigentlich auf die ist. Und es ist total süß, weil da sehr viel Liebe und Leidenschaft herausspricht, was die Menschen dort eben, also dass sich ihre ganze Identität und ihre ganze Leidenschaft eben auch einfach auf Weinreben und so ein Glas Wein bezieht und wie das völlig verschiedene Menschen auch zusammenbringt. Also ich fand den Film wirklich gut gemacht. Er erklärt unfassbar gut, wie Wein hergestellt wird, wie der produziert wird, warum der auch so teuer ist teilweise. Also warum diese Weine, wenn die gut gemacht sind, einfach einen gewissen Preis haben, weil da einfach so viel Arbeit drin steckt. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Ich fand leider die Kameraarbeit nicht so gut. Und das war das, was ich ein bisschen schade fand. Die ist teilweise ein bisschen shaky. Ich finde, man hätte die Landschaften durchaus besser filmen können. Vielleicht bin ich auch verwöhnt vom Naturfilm, aber das war echt einfach nicht so gut. Das war so ein bisschen wie diese ganz typischen Art der Entdeckung-Filme, wo du halt einfach so eine ganz normale Kameraführung hast, wo einfach irgendwie auf eine Landschaft gefilmt wird und nicht so richtig darauf geachtet wird, wie man jetzt am besten den Winkel setzt, um das zu einem super ästhetischen Gesamtbild zu kriegen. Und die Region gibt das meiner Meinung nach eigentlich her. Deswegen, ich habe was anderes erwartet. Ich finde, das ist kein Kinofilm für mich. Aber wenn man sich für Weinproduktion interessiert und dafür, woher der Wein eigentlich kommt und wirklich mehr darüber wissen möchte, sind diese 97 Minuten sehr gut investierte Zeit. Deswegen, das Land der tausend Weine, ich würde sagen, es ist eine teilweise Empfehlung. Man sollte sich nicht vom Trailer irritieren lassen. Er sieht sehr viel schöner aus, als er dann auf der Leinwand tatsächlich ist. Aber er ist sehr informativ und sehr liebevoll gemacht, auch so für die Menschen dort. Und das fand ich dann schön. Deswegen, Das Land der tausend Weine ist eine halbe Empfehlung.
Ja, da finde ich ja fast doch besser eigentlich, ne? Weil ja, so genau. Werbesästhetischen.
Genau. Also ich habe was, das ist einfach nur, man darf nicht damit rechnen, dass man da jetzt reinkommt und fulminante, epische Bilder zu Wein sieht. Das ist es nicht.
Mhm. Okay, also das Land der tausend Weine könnt ihr sehen. Ja, und dann schaut euch vielleicht noch Alcaraz an, das ist ja auch toll gewesen. Da ging es ja auch um eine Familiendynastie, einen Spielfilm der Weinproduzenten und die halt eben von der Globalisierung bedroht sind. Der Berlinale Gewinner von vor 2 Jahren, glaube ich, passt da auch sehr gut. Alcaraz, das Land der tausend Weine und dazu schönes Glas Wein.
Ja, genau.
Was hast du gegossen?
Ich habe einen Tee getrunken, weil mir kalt war, aber okay. Ich hätte ihn lieber mit einem Glas Wein
gesehen. Aber wir wollen ja nüchtern bleiben, damit wir auch irgendwie hier eine
Glas Tempranillo
Entscheidung dazu liefern können. Genau, also das Land der tausend Weine ab diese Woche im Kino. Offiziell in den deutschen Kinos ist ab dieser Woche ein Dokumentarfilm, der bei uns leider nur an 2 Terminen läuft. Wir wollen ihn aber auf jeden Fall mit aufnehmen und das Thema hatte dich auch interessiert. Liebe Jasmin, lass uns reden über die Kinder aus Korntal.
Ja, lass uns das tun. Das ist ein tatsächlich ursprünglich, glaube ich, auch fürs Fernsehen produzierter Dokumentarfilm über ja, institutionellen Missbrauch und Gewalt. Das Ganze ja, geht um Korntal. Dort war ein Kinderheim von der evangelischen Kirche betrieben, in dem ja, über Jahre und eben auch teilweise über Jahre, wo Kinder da drin waren, scheußlichster Missbrauch stattgefunden hat. Und dieser Film begleitet ja, die Aufarbeitung des Ganzen. Also die damaligen Kinder sind halt heute erwachsene Leute, die eben prozessieren, die versuchen, da eine gerichtliche Aufarbeitung auch einfach eine Feststellung von Schuld und auch ein Öffentlichmachen von Vorgängen, die da passiert sind in etwas, was ja zu diesen Zeiten im Grunde komplett normale Heimerziehung gewesen ist. Die hat halt zumindest implizit Gewalt beinhaltet. Wie sehr das auch sexualisierte Gewalt war, war natürlich nie so öffentlich, aber es war halt einfach ein offenes Geheimnis, dass das keine schönen Orte sind. Und die Leute, die halt, also die AnwohnerInnen von Korntal versuchen, zumindest die damaligen, versuchen auch das irgendwie zu verdrängen. Und diese Verdrängungsmechanismen werden im Film gezeigt, genau wie halt auch die Verteidigungsstrategien der Kirche, die halt versuchen, die Opfer weniger glaubhaft zu machen und dabei eben teilweise aufs Scheußlichste sich unempathisch äußern. Und das Ganze ja, ist auf jeden Fall ein bedrückendes Thema, das eben zum einen natürlich zeigt, wie ja, wie gewaltsam Heimerziehung war und wie sehr das ausgenutzt wurde, die Machtmöglichkeiten, die dort gegeben wurden, aber auch, wie sich eben die institutionalisierte Gewalt weiterzieht, auch wenn sozusagen die Institution Kinderheim geschlossen ist, eben existiert halt immer noch die Gemeinde, es existiert immer noch die Dorfgemeinschaft, es existiert immer noch die Kirche als Institution, die ihren Ruf und auch ihr Selbstbild schützen wollen. Also halt hier ist ein Kinderheim, wo scheußliche Dinge passiert sind, ist halt nicht unbedingt etwas von, was man wissen möchte, also was man sich nicht bewusst machen möchte, weil es halt bedeutet, ja, und meine Eltern haben das halt so hingenommen, während das passiert ist und oder ich habe da nichts gegen getan. Und das, ja, dieser Konflikt von sozusagen Selbsterhalt oder Erhalt des eigenen Selbstbild versus dem Wunsch der Opfer, der Überlebenden, dass es anerkannt wird, dass etwas Schlimmes passiert ist, ist der Gegenstand des Films. Das Ganze wird ja in Montagen, in Interviews, auch natürlich in Bildern des Ortes erzählt. Und ich würde ihn jetzt durchaus auch als visuell sehenswert, vom Schnitt interessant gestaltet, teilweise sogar pointierte Momente drin. Also es ist nicht nur das Grauen für 90 Minuten, sondern es ist tatsächlich eben eine, ja auch eine Erzählung über Menschen und komplexe Emotionen, die damit einhergehen und man kann sehr wütend aus diesem Film herausgehen. Gleichzeitig ist der Film auch etwas, was schon den Erfolg manifestiert, dass darüber gesprochen wird, dass die Schuld anerkannt wird. Und auch wenn Leute eben dagegen reden und versuchen, sich zu schützen, dadurch, dass der Film existiert, dass man ihn ansehen kann. Und deswegen auch gerne möchte ich auch fördern, dass es eben ein größeres, auch ein Kino-Release davon in irgendeiner Form gibt, ist ja im Grunde auch eine Erfüllung der Wünsche der Opfer eben mit den Mitteln der Öffentlichkeit. Und deswegen ein durchaus zumindest für eben diese Menschen, aber auch eben für den Prozess Aufarbeitung von Gewalt wichtiger Film.
Ist das denn hauptsächlich das würde mich jetzt einfach nur interessieren, ja. Ist es hauptsächlich ein Zeitzeugenbericht, also dass das wirklich nur die diese 6 Betroffenen zu Wort kommen, oder wird der Film auch noch eingeordnet von
Es gibt einordnende Momente, okay. Auf jeden Fall. Okay. Also zum anderen eben dadurch, dass halt Zeitdokumente und sowas gezeigt werden und halt auch, dass man die Aussagen der zum Beispiel der Kirchenvertreterin und so hört, kriegt man halt einen Kontext des Ganzen.
Okay, alles klar.
Also es gibt jetzt nicht die ganze Zeit Erklärung, aber es passiert viel durch die Montage und das Arrangement, dass sich die gegenseitig einordnen und dass es halt insgesamt ein größeres Bild als nur diese Leute gibt.
Ja. Ich finde bei diesem Film nämlich immer auch ganz wichtig, also natürlich absolut immer auf der Seite der Opfer, aber dass das auf eine Art und Weise eingeordnet wird, dass beide Seiten bis zu einem gewissen Grad zu Wort kommen, damit man da den Schrecken davon einfach noch besser einordnen kann und sehen kann, okay, ja, hier ist das ist wirklich genau den passiert und das ist einfach nicht in Ordnung, was da passiert ist.
Genau. Das passiert und es wird halt auch gezeigt, wie normal es war und danach, wie groß der Widerstand war, darüber zu sprechen.
Super. Mhm.
Zu sehen ist der Film von Julia Charakter jetzt, der Dokumentarfilm Die Kinder aus Korntal. Danke dir. Und dann gibt es noch 2 weitere Filme, die in dieser Woche starten. Viel mehr ist es nicht. Also über 2 werden wir gleich noch reden, aber 2 Nachstarts haben wir auf jeden Fall noch, oder 2 sonstige Starts. Da wäre einmal Never Let Go, der Horrorfilm der Woche, den wir leider nicht geschafft haben. Flo ist nicht da, Robert ist nicht da, was sollen wir machen? Es geht einfach nicht.
Ja, den Horror nicht mehr angesehen, aber real.
Ja, genau, richtig. Wir schauen uns lieber realen Horror an. Oder Wein. Never Let Go könnt ihr ab dieser Woche ebenfalls sehen. Ich mag ja die Filme von Alexandre Aja gerne, muss ich sagen. Das ist schon einer, der manchmal ziemlich extrem ist in seiner Darstellung auch von Gewalt und Horror. Ich meine, sein legendäres Werk ist halt immer noch Haute Tension, High Tension, hat aber auch das Remake gemacht von The Hills Have Eyes oder Piranha 3D, Crawl ist von ihm. Schon ein Genre-Regisseur par excellence und er hat sich jetzt hier in seinem englischsprachigen Werk mit Halle Berry zusammengenommen. Und Halle Berry hat hier die Hauptrolle gespielt, oder Halle Berry, mit Anthony B. Jenkins und Stephanie Levine noch in den Nebenrollen. Never Let Go läuft ab dieser Woche in den Multiplex-Kinos. Ja, und der größte Start der Woche ist mit Sicherheit ein Kinderfilm, nämlich Die Schule der magischen Tiere Teil 3. Lief wohl schon am Startwochenende oder jetzt, Startwochenende ist ja jetzt erst, aber am Starttag schon so wahnsinnig gut, dass damit zu rechnen ist, dass der Film in jedem Fall auf dem ersten Platz landen wird. Die Schule der magischen Tiere, also jetzt zum dritten Mal von Sven Unterwald wieder inszeniert. Und müssen wir nicht mehr viel zu sagen, glaube ich, so, außer dass es natürlich wieder was zu gewinnen gibt am Ende der Sendung für euch und eure Kinder. Die Schule der magischen Tiere ab dieser Woche überall zu sehen, also definitiv omnipräsent, möchte man sagen. Jo, und dann haben wir noch 2 Musikdokus für euch, aber bevor die kommen, wollen wir natürlich auch Musik hören, um sie gebührend einzuleiten. Vorher verabschiede ich mich schon von euch, oder?
Ja. Ja. Ja, es war sehr schön.
Hat mich gefreut, euch mal wieder zu sehen hier. Die nächsten 2 Wochen bin ich nicht da, aber schaut mal rein.
ja, wir,
die Kollegen
werden hier da sein.
Und Kolleginnen freuen sich in jedem Fall auch, euch hier zu begrüßen und am Mikrofon zu hören. Wir werden natürlich noch reden nachher über Megalopolis. Wir werden aber natürlich auch noch reden über Zucchero und über den Element of Crime Dokumentarfilm. Vorher gibt es Musik von Zucchero. Und zwar habe ich da ausgesucht, oder vielmehr der Dennis, der gleich kommt. Overdose d'Amore. Hier ist Zucchero. Und bis bald, euch beiden. Tschüss.
Bis dahin.
Tschüss. Bis dann.
Wie viele Praktikum ist das jetzt? Weißt du, lass ihn eben Praktikum danach im anderen machen und verdienen sich eine goldene Nase. Ist doch wahr, ey. Studierst du, bis du 30 bist, dann machst du Praktika bis 40 und dann bist du zu alt und kriegst Sozialhilfe. Ist ja ein tolles System.
Ja, Zucchero, Overdose d'Amore oder Overdose, keine Ahnung, mein Italienisch ist ganz schlecht. Ja, wir kommen zu einem Künstler, der eigentlich vor allen Dingen, glaube ich, da draußen den meisten bekannt sein wird, sicherlich durch seinen auch bei uns sehr großen Hit Senza Una Donna. Und darüber hinaus aber natürlich eine der wichtigsten Figuren der italienischen Musikszene ist, so viel kann man glaube ich durchaus sagen. Bei uns kennt man ja hauptsächlich Eros Ramazzotti irgendwie aus dem italienischen Restaurant um die Ecke. Aber ja, Zucchero ist in seiner Heimat wirklich ein absoluter großer Star und wie man dem Dokumentarfilm, den wir jetzt vorliegen haben hier, entnehmen kann, auch durchaus weltweit und sehr hoch angesehen, offensichtlich auch von sehr vielen Musikern und Musikerinnen, vor allen Dingen Musikern, denn die sind alle zu Gast und zu hören im Dokumentarfilm Zucchero. Und jetzt musst du mir helfen, Dennis, wie ist der Titel? Sugar for...
Oh, das kann ich...
Hörst ja, du mich? Wie? Ja, ich höre dich, genau, wir hören dich.
Super, gut. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, wie der Originaltitel. Also der Zucchero ist halt Zucker, klar, und es heißt halt Sugar und ist sein Nachname.
Ja, ja, genau, aber genau, also jetzt ist Sugar, Fusch, also ist glaube ich schon, dass es Englisch ist, Sugar. Und
Englisch,
dann Form,
ja,
Form
ja, genau.
Englisch, ja, genau, danke. Und dann Formaciari. Formaciari ist der Untertitel
ja.
Quasi dann.
Hm. Ja, genau, es müsste Fornaciari sein. Ja, genau. Es ist, ja, soweit man Italienisch.
Raffinierter Zucker wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Nee, ich glaube, das ist einfach sein Nachname tatsächlich. Aber ich glaube, die hieß einfach wirklich. Ja, aber vielleicht irre ich mich da. Das weiß ich jetzt
nicht. Ich schaue nochmal nach. Dachte, aber erzähl mal, der Dokumentarfilm hat sich jetzt für mich so beim Querschauen dann doch als ein ziemliches. Ja, ein Porträt auf der einen Seite, aber auch schon durchaus eine Ode eigentlich an ihn.
Ja, also ich möchte mal so beginnen. Du hast es ja schon einleitend gesagt, Zucchero ist ja innerhalb Italiens wirklich eines der großen Musikmonumente. Wir kennen ihn, wie du auch schon richtig gesagt hast, wegen Senza Una Donna und noch zwei, drei anderen Liedern. Und ich wollte tatsächlich einfach mal verstehen, warum ist das so? Warum ist er eigentlich so, warum ist er so ein Monument in der italienischen Musik? Ich finde Dokus da immer sehr dankenswert, weil sie innerhalb von 90 Minuten, ohne dass man sich durch das D'Oeuvre durchhören muss, irgendwie einem nahe bringen können, was ist da eigentlich los? Und ich muss sagen, dass ich glaube, verstanden zu haben, warum Zucchero so einen Erfolg hat, vor allem innerhalb Italiens und was seine Musik auch vielleicht dann doch besonders macht, jenseits dessen, was wir hier halt immer durchgespült bekommen. Ne? Weil Senza Una Donna ist nun mal wirklich etwas, was Popmusik ist einfach und bleibt. Es ist ja ein bisschen verwirrend. Zucchero tritt ja mit so einem Hut auf, versteht sich selber als Bluesmusiker, Rock und Soul, da geht es dann schon eher los. Haben wir ja auch gerade gehört, denke ich, deswegen hatte ich den Song gewählt. Ist übrigens von 89, Overdose. Hat diesen Hut auf, der an, jetzt habe ich gerade einen Hänger, er hat diesen Singer-Songwriter-Hut auf und ich habe mich immer gefragt, wir kennen doch nur die Popmusik von diesen Menschen, was ist denn das jetzt eigentlich? Hm. Und das war ganz interessant, in Folge einfach mal seine Biografie zu sehen, wo er herkommt, welche Musik er gemacht hat und ich kann gleich vielleicht auflösen. ich glaube, gleich zu Anfang sagt Bono in einem seiner Zitate, er hat so ein bisschen die Oper in den Blues gebracht. Und das ist irgendwie so ganz freundlich formuliert für, er ist nun mal wirklich kein Bluesmusiker. Also er hat ein paar Blues-Songs vielleicht, aber er ist definitiv nicht das, was man als Bluesmusiker irgendwie benennen könnte. In den 50ern, Ende der 50er in der Emilia Romana geboren, dann in jungen Jahren ans Meer gegangen, ans Mittelmeer gezogen mit seiner Familie, nimmt er so ein bisschen die klassische Biografie, er macht Popmusik, er spielt in Sanremo, er wird versucht, dort untergebracht zu werden, was nicht so richtig klappt, er singt mit sauberer Stimme, sagt er an einer Stelle, und dann traut er sich, ein Album aufzunehmen, so, oder zuerst ein Song und dann ein Album aufzunehmen, so wie er es gern möchte. Und das ist halt ein bisschen rauer. Und er versteht sich selber als unglaublich stark angebunden an Bluesmusik. Es gibt auch so Aufnahmen aus frühen Jahren, wo er mit Anfang 20 irgendwie in Amerika rumläuft, in New Orleans, und erzählt, wie er sich damit verbunden fühlt. Und wenn man dann die Musik hört, die er da irgendwie gleichzeitig macht, dann denkt man sich immer noch, das ist so italienischer Pop. Also meinst du das jetzt ernst oder redest du über etwas, was wir einfach nicht hören und was uns nicht vorgespielt wird und so? Und er hat auch damit nicht wirklich Erfolg. Er versucht damit nochmal nach Sanremo zu gehen. In Sanremo selbst hat er keinen Erfolg damit. Aber die Musik, die er da produziert hat, wird im Nachgang im Radio und in den Charts sehr, sehr populär und schafft wirklich einen Durchbruch. Also Millionen Verkäufe. Was dazu führt, dass er dann seine Produktion weiter nach Amerika verlegt, dort nochmal mit einem italienischen Produzenten versucht, so Soul, das ist so mein Verständnis, Soul und Gospel und R&B reinzubringen. Deswegen habe ich auch bewusst diesen Song Overdose nochmal gewählt, weil ich finde, man merkt das sehr, sehr deutlich da, jenseits auch der Gospel-Songs am Anfang. Ein Song, der mich sehr an Prince tatsächlich erinnert hat, von der Musik her. Und wird auf diese Art und Weise sehr populär. Vor allem in Italien, weil er quasi so eine Art Fusion macht. Er singt einerseits Italienisch und es klingt auch noch europäisch auf eine gewisse Art und Weise, aber er nimmt diese Elemente mit rein. Und das ist etwas ganz, ganz Neues quasi. Und soweit ist diese Doku für mich sehr standardmäßig gelaufen, so wie ich viele Dokus kenne. Du hast viele Talking Heads, Bono hatte ich schon erwähnt, dann hast du Sting, du hast Brian May von Queen, und die alle schwärmen von ihm. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt nicht so richtig verstanden, warum, wenn ich ehrlich sein soll. Weil Brian May sagt es so an einer Stelle, ja, das Italienische, das klingt für uns Engländer ja per se sexy. Also so jetzt mal ganz schnell runtergebrochen. Und das war mir ein bisschen zu einfach, weil da gehe ich jetzt nicht so mit. Da möchte ich schon mal irgendwie ein bisschen mehr haben. Also ich denke an Leute wie Paolo Conte zum Beispiel, den großen Cantautore, ein tolles Wort für Singer-Songwriter, ein italienisches. Und das hat mir so ein bisschen bis dahin sowohl aus der eigenen Erfahrung mit Zucchero als auch aus dem, was mir da gezeigt wurde, gefehlt. Auch die Sachen, die dann so gezeigt werden, sind immer noch ziemlich stark Pop eigentlich meiner Meinung nach. Und ich finde, dann wird es irgendwie ganz interessant, weil Zucchero ist gleichzeitig Ende der 80er auf einem sehr, sehr hohen Punkt erfolgstechnisch. Und er fällt dann aber in eine Depression, ausgelöst durch den Erfolg, der natürlich auch immer alles verschlingt ist, immer diese Janusköpfigkeit, scheitert seine erste Ehe, und er sagt, das soll so ein bisschen auch mit einem Auslöser gewesen für eine Depression, die dann insgesamt 6 Jahre geht. So kreiste sie zumindest ein. Und 6 Jahre, wenn man sich das vor Augen führt, das sind so 89, 90 bis 95. Und das ist gleichzeitig die Zeit, in der er am präsentesten ist, in der er auf Queen-Tribute-Konzerten spielt, mit Leuten wie Elton John, die hier da sind, und allen möglichen Leuten. Also es ist Wahnsinn, und er tritt dort auf, und gleichzeitig ist es für ihn persönlich eine absolute Tiefphase, in der er auch nicht produziert, die Liebe zur Musik verliert, und dann aber aus dieser Depression heraus, um die auch zu vertonen, um ihr ein Gesicht zu geben, Meseore macht, dieser Song Meseore Re, dieser Song, den er mit Pavarotti aufgenommen hat. Und was mich dann begonnen hat, tatsächlich zu faszinieren und zu interessieren an dieser Doku, war einfach, wie sich dieser Mensch entwickelt und wie sich seine Musik auch entwickelt. Danach springt er irgendwann von seinem langjährigen Produzenten ab, einem Italiener, und macht rauere, so nennt er es selbst, rauere Alben, die ein bisschen schmutziger sind und die auch so zu diesem verlebten Bild von ihm passen, das man zumindest von den Bildern kennt. Also, wie gesagt, das, was ich immer so gehört habe, wenn es mir zufällig über den Weg gelaufen ist, war doch sehr poplastig. Und dann hat es aber so einen gewissen Wechsel und es wird auch sehr persönlich. Er singt über seine Kindheit, über diese Trauer, die er eigentlich hatte, als er da die Emilia Romana verlassen musste und viele, viele andere Dinge. Und so nach und nach hat diese Doku dann auf eine gewisse Art und Weise wirklich entblößt, wer dieser Charakter Zucchero eigentlich ist. Und das fand ich sehr, sehr gut, weil ich bin jetzt nicht per se irgendwie zu einem Liebhaber seiner Musik geworden, aber ich glaube, ich habe ein bisschen von dem verstanden, was ich gesucht habe, nämlich warum hat er diesen Weltrang bekommen und natürlich diesen unglaublichen Erfolg in Italien. Warum ist er so ein Aushängeschild für italienische Musik? Warum ist diese Nähe so groß zu ihm? Und das hat mir diese Doku tatsächlich gegeben. Es gibt so eine Stelle, wo Bono von einer Kooperation redet und tatsächlich, also am Anfang hat man einfach dieses gefühlte Jobhudelei und man denkt, ja, jetzt sagen alle, wie toll das ist. Und dann gibt es so wirklich ein paar Sachen im Nachgang mit der Zeit, die da so entstehen, gerade wenn das mit der Depression klar gemacht wird und deutlich gemacht wird, wo man die Talking Heads dann beginnt anders einzuordnen und wo man wirklich das Gefühl bekommt, dass diese Doku auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr nah an diesen Menschen rankommt. Und interessanterweise, ohne zu viel sich im Faktischen zu verlieren. So wird zum Beispiel nicht über seine erste Ehe groß geredet, die so mit einem Auslöser war für die Depression, also zusammen mit dem hohen Workload. Oder halt, dass er danach wieder eine Beziehung hatte oder sowas. Das wird alles, das ist gar nicht nötig. Man kommt der Person Zucchero einfach nah. Und für mich war das tatsächlich am Ende eine Musikdoku, die Aufgabe, die ich an sie gestellt habe, erfüllt hat. Ich fühlte mich dem Musiker näher, ich fühlte mich der Musik näher, ich hatte das Gefühl, ich verstehe das ganze Phänomen besser. Und in der Hinsicht kann ich die empfehlen. Ich möchte die nicht uneingeschränkt empfehlen. Ich bin der Meinung, man sollte schon ein gewisses Grundinteresse mitbringen. Ich denke, Fans werden sowieso feiern, so, ja, die werden die per se gut finden. Aber auch Leute, die vielleicht auch neugierig sind, was das eigentlich mit diesem Phänomen Zucchero auf sich hat, die werden hier befriedigt werden. Und das fand ich gut.
Ja.
Das fand ich wirklich gut.
Ja. Genau, dass du zumindest noch was lernen konntest daraus, auch das ist ja auf jeden Fall das, was man sich wünscht von so einem Dokumentarfilm, dass er einem wirklich auch einen Einblick gibt und Hintergründe erzählt und nicht nur halt eben die Lobhudelei. Und das bietet also Zucchero Sugar von Fornaciari, ja. Und das ist sein Nachname, tatsächlich. Also er heißt Adelmo Fornaciari, heißt er mit vollem Namen.
Ja.
Genau. Okay. Ist ab dieser Woche zu sehen in den Kinos und er läuft bei uns in Leipzig im Passagekino. Wie ist eigentlich dein Verhältnis zu der Band Element of Crime?
Ja, so großartig, dass ich mich ärgere, dass er diese Woche
werde. Ja, aber es wird schon Zeit irgendwie. Wir müssen den, der läuft halt am 1.10. offiziell an, eigentlich schon als Eventstart und wird dann auch direkt im Anschluss danach in den Kinos laufen. Und das ist ja auch schon nächste Woche Mittwoch, Dienstag oder so, ne?
Ja.
Das heißt, da wird es dann nächste Woche schon Start geben zu. Und wo ich noch hier bin quasi, dann würde ich den auch ganz gerne noch anschließen. Und weil es auch gerade so gut passt hier zu Zucchero und weil wir auch Zeit haben in dieser Woche, nächste Woche ist dann ja auch voll mit Joker unter anderem. Aber Element of Crime ist so, also ich habe einen großen Respekt vor der Band, vor dem, was sie machen. Gerade vor der lyrischen Qualität, die hier an den Tag gelegt wird, aber auch musikalisch war das eigentlich schon immer stark und es ist halt ein sehr angenehmes Liedermachertum gewesen, was sich schon abhebt von allem anderen, was es so gibt in Deutschland in jedem Fall, was ja dann oft auch irgendwie ins Schlagereske reinkippt, und das ist halt bei Element of Crime irgendwie nie der Fall gewesen, zumal sie halt eben auch immer Geschichten erzählt haben aus Berlin, und das ist halt immer eine ganz klar definierte Band irgendwie für Berlin gewesen und die da auch mit verbunden ist und mir deswegen vielleicht auch ein bisschen näher steht. Aber so richtig die große Begeisterung habe ich für die Band eigentlich nie entwickeln können. Dir geht's da anders? Was schätzt du an ihnen?
Nein, tatsächlich sehe ich es genauso wie du. Also ich bin fasziniert. Ich bin deswegen fasziniert, weil sie wirklich lyrisch sind. Ich finde, früher noch mehr als jetzt. Das hat so ein bisschen nachgelassen. Aber diese Verbundenheit tatsächlich, wie du schon richtig gesagt hast, mit Berlin, ja, aber auf eine Art und Weise, die irgendwie grounded bleibt, ja, und die irgendwas packt, was authentisch ist. Das habe ich immer sehr geschätzt und sehr hochgehalten. In dieser Hinsicht meinte ich großartig. Also es war keine Hassliebe, es war keine blinde Liebe, es war ein großer Respekt, der da immer mitgegangen ist.
Ja, zumal die Band ja auch eben aus einer Zeit eines vergangenen und vergessenen Berlins irgendwie auch schon kommt, also aus dem westdeutschen Teil der Stadt und vor 40 Jahren bereits gegründet wurde, also schon in den 80ern mit dabei war und wirklich die Stadt mitgeprägt hat oder auch auf jeden Fall die Wendezeit irgendwie auch für viele mitgeprägt hat, glaube ich. Wir haben jetzt in dieser Woche einen Dokumentarfilm in den Kinos, ab 1.10., wie gesagt, der hört auf den Titel Element of Crime und hat natürlich auch irgendwie noch ein Zitat eines Songs, den wir auch gleich noch hören werden, hinten dran. Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, das beschreibt eigentlich schon mal sehr gut auch so die Stimmung immer von Element of Crime Songs. Und gedreht hat ihn Charlie Hübner. Und Charlie Hübner kennt man ja vor allen Dingen als Schauspieler, zuletzt aber auch als Regisseur. Der Tod Sophia und ich war sein letzter Film, sein erster Spielfilm. Und davor hat er natürlich den Dokumentarfilm gedreht über Feine Sahne Fischfilet. Und damit auch reichlich Preise gewonnen. Und Wildes Herz war also wirklich ein gutes Statement, weil es auch ein politischer Film war, wie ich fand. Und mit Mochi da auf jeden Fall sehr, sehr charmanten oder sehr charismatischen Protagonisten auch hat, der viel erzählen konnte. So. Jetzt haben wir hier aber mit dem Element of Crime Film ein reines Fanwerk eigentlich, denn Charlie Hübner steht hier am Anfang vor der Kamera oder steht vielmehr am Bahnhof quasi und erzählt aus dem Off und erzählt seine Liebe und seine Begeisterung halt für Element of Crime und wie viel ihm die Band bedeutet. Und dann reist er halt eben nach Berlin und begleitet diese Band auf einer Clubtour, die sie dort gemacht haben, durch mehrere kleine Clubs tatsächlich, durch Berliner Clubs, die sie auf ihrem Wege begleitet haben und bis hin dann halt irgendwie zum ganz Großen. Und es ist, was es ist. Die Musiker die Musiker aus der Band, die erzählen halt eben hier vor der Kamera aus der Geschichte der Band in Talking Heads. Sie haben Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, andere Musiker und Musikerinnen, die hier eben ebenfalls vor der Kamera erzählen über die Band und über das Berlin, das Vergangene und das ist natürlich auch das Interessante daran, dass es hier halt eben Bilder gibt von einer ehemals geteilten Stadt und ihren Subkulturen aus den 80ern. Also das Archivmaterial fand ich noch am interessantesten in jedem Fall. Und das macht es halt auch eben für Menschen interessant wie mich, die halt nicht unbedingt Fans der Band sind und auch irgendwo ein Stück weit bereichernd. Aber ansonsten ist das halt schon ein Film von einem Fan über eine Band, von der er Fan ist. Und das, ich fand's okay. Der Film hat den Publikumspreis gewonnen bei der diesjährigen Filmkunstmesse. Das hat mich eigentlich fast geärgert, weil der zweite Platz, so viel kann ich hier euch intern erzählen quasi, ging an die Palästina-Doku, die ich moderieren durfte, No Other Land, die ich euch sehr empfehlen und ans Herz legen kann, die mich halt wirklich berührt hat und umgehauen hat. Und ja, da ist Element of Crime irgendwie so ein Stück weit das genaue Gegenteil zu eigentlich. Schon ein absoluter Feelgood-Film für ein breites Publikum und die Band hat eine große und breite Fanschar, denke ich mal. Und die werden da auch reingehen und auch genau das finden, was sie eigentlich erwartet. Aber viel mehr solltet ihr vielleicht nicht erwarten. Ich bin gespannt, was du sagst. Du wirst sicherlich noch nachschauen und dann können wir auch nochmal drüber reden, aber wir hören, glaube ich, lieber Musik von Element of Crime.
Okay. Ja. Okay.
Wir hören natürlich klar das Titelstück Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin aus dem Jahr 2018 vom Album Schafe, Monster und Mäuse. Und ich bedanke mich bei dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Jungs, hier müssen wir über meine Witze lachen. Stimmt's, Jungs?
Ja. Ja. Ja, gut,
ich sehe mich dann immer um und prüfe nach, ob auch alle lachen. Wenn ich einen erwische, der nicht richtig lacht, sage ich, hey, worüber lachst du? Ich teste euch oft, oder? Ja. Worüber lachst du, Cliffen?
Im Start der Woche.
Ja.
Wir sind hier zusammengekommen, um über die Filmstarts der Woche zu sprechen. Das ist nicht viel in dieser Woche. Aber es läuft ein Film an, der ja 40 Jahre oder so ne, in the making war.
Locker.
Wenn man dem Regisseur Glauben schenken mag und viele Jahre geisterte zumindest dieses Projekt immer wieder auch in den Medien und unserer Wahrnehmung herum. Und es ist auch nichts Ungewöhnliches eigentlich, wenn ein Großmeister wie Francis Ford Coppola einen neuen Film macht. Ich habe letztlich tatsächlich nochmal, ich hatte so von einem halben, ja ich glaube im Herbst letzten Jahres war es, als die Passage-Kinos Der Pate nochmal gezeigt haben. Das war wirklich ein großartiges Vergnügen, den nochmal auf der Leinwand zu sehen, im vollen Kino auch und Originalfassung und wirklich ein schöner Trip. So im Nachgang habe ich mir dann Teil 2 und 3 nochmal angeschaut in der 4K. Und ich habe jetzt kürzlich ja im Rahmen der Kreuzer Klassiker, das wisst ihr natürlich alle, die da waren oder die es irgendwie mitgekriegt haben, Apocalypse Now gezeigt. Ein Film, der wirklich so near and dear to my heart ist. Also für mich, also wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ein absolutes Großwerk. Und mit diesem Rückenwind quasi bin ich dann jetzt in Megalopolis rein und ja. Man kann schon so ein bisschen eigentlich die Alarmglocken schellen hören, wenn man halt die Filme sich anschaut, die er in den letzten Jahren gemacht hatte. Der Wahnsinn ist ja immer wieder wiederkehrendes Motiv auf jeden Fall in seinem Werk. Sei es halt jetzt in Filmen wie halt eben Der Pate, die so Größenwahn irgendwo gut symbolisieren und Machtgier. Oder sei es halt irgendwie Bram Stoker's Dracula, wo es auch so um Gier und Wahn geht und bis hin halt eben zu seinem Spätwerk Jugend ohne Jugend oder Twixt. Das war zumindest halt immer irgendwie so das Leitmotiv in seinen Filmen. Nur war es in den letzten Versuchen irgendwie, ich meine, ich habe Twixt nicht gesehen, hast du ihn geschaut?
Nee, habe ich mich auch nicht getraut, nee.
Wir haben den ja besprochen bei Filmriss und es hat mich nicht unbedingt dazu bewogen, ihn mir anzuschauen. Youth Without Youth, den Jugend ohne Jugend hatte ich damals tatsächlich noch gesehen. Tim Roth war das. Und ja, da hätte man eigentlich schon ablesen können irgendwie, was man jetzt erwarten kann bei Megalopolis. Vielleicht nicht unbedingt das, was man sich erhofft, wenn man auf sein Frühwerk, auf seine Großtaten auf jeden Fall zurückblickt. Aber klar, die Hoffnung war da, weil ich meine, wenn Coppola eine Science-Fiction-Dystopie macht, mit einem fantastischen Cast, zu dem wir gleich noch sprechen werden, bis hin halt eben zu der Tatsache, dass es ja auch so ein oftmals gescheitertes, wieder angefangenes Projekt war, also auch so ein Stück weit, ja, diesen Chaos-Faktor halt auch drin hatte.
Ja, und das ist auch so groß. Also es hat halt so lange gedauert, all diese großen Stars sind drin, so viel Kohle hat es gefressen. Man wurde schon von Jahr zu Jahr ein bisschen, also ich zumindest, mich hat es mehr und mehr auch ein bisschen gehypt, zu sehen, dass dieses Projekt immer noch am Laufen ist und dass es vielleicht auch wirklich zu Ende geht. Und dass es das jetzt getan hat, freut mich. Aber so richtig einzuordnen bin ich immer noch nicht in der Lage, muss ich sagen.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob dieses Projekt nicht einfach hätte gescheitert bleiben dürfen irgendwie so, ne? Weil man kann ja im Endeffekt auch nur enttäuscht werden, wenn man halt irgendwie diese Erwartungen hat. Aber was da jetzt bei rausgekommen ist, das lässt einen durchaus irgendwie den Kopf kratzen.
Ja, was mir dazu einfällt, ist, dass es sich so anfühlt wie ein Film, den er halt auch vor 40 Jahren angefangen hat, sich auszudenken. Und dass auch viele Ideen und viele Konzepte oder auch viele Punkte, die er machen will als Filmemacher, den Mut zu etwas Neuem und so weiter, noch ein bisschen in den 90ern, 80ern stecken geblieben sind, auch in diesem Film. Ich lese daraus so ein bisschen, dass er natürlich Adam Driver, den Hauptdarsteller und die zentrale Rolle so ein bisschen als sein alter Ego auch in diesem Film zeigt. Und dahingehend finde ich es dann auch mutig, so wenig Ego in diese Rolle zu stecken. Das hätte schlimmer sein können, sagen wir mal so. Und in dieser Hinsicht ist es ein interessanter Read, eine interessante Interpretation, sich den Film so anzugucken und zu sehen, was er zu sagen hat über den Stand des Films als Parallele auf diese Megalopolis, die dort ja entstanden ist und um die halt große Männer kämpfen und die Kontrolle oder den Einfluss darauf haben wollen. Aber es ist halt leider auch so ein Großprojekt, in dem alle Stränge in verschiedene Richtungen gehen, dass man dieser mutigen Idee eigentlich nicht wirklich folgen kann als normaler Zuschauer. Und selbst wenn man eine ganz große Brille oder das tiefste Interpretationswerk ansetzt, immer noch daran scheitern wird wahrscheinlich, da ist es doch zu viel auf einmal versucht und viel davon nicht schafft, in meinen Augen.
Ja, durchaus. Also man hat so das Gefühl, dass in diesen 4 Jahrzehnten immer wieder Plot-Elemente, Handlungsfäden geschrieben wurden und die blieben dann drin im Drehbuch. Genau. Und man hat wirklich so das Gefühl, am Schluss hat keiner mehr drüber gelesen.
Ja, nee, hat auch sicherlich nicht. Das ist ja auch so ein bisschen der Vorteil, wenn man das Ding komplett selber produziert, dass niemand drüber die Schulter guckt und mal sagt, ja, wollen wir nicht vielleicht hier noch ein bisschen glatt ziehen, hier noch mal ein bisschen gucken, was läuft. Nee, der hat zu allem Ja gesagt, was er wollte. Und es ist auch interessant zu sehen, was dann als Produkt dabei rauskommt, weil auch wenn die Summe des Ganzen so ein bisschen auseinanderfällt, sind da einfach auch extrem interessante und beeindruckende Momente, Szenen drinne. Also sei es eine Verfolgungsjagd und Plot-Twist, den ich irgendwie habe gar nicht kommen sehen, diese beeindruckenden Szenen, die eigentlich nur Dialog sind, aber dann auf den verrücktesten Kulissen spielen, die vielleicht nicht unbedingt nötig sind, aber doch auch so noch nie gesehen wurden oder die ich so noch nie gesehen habe. Also man merkt schon noch, dass er visuell ein Visionär ist zu einem gewissen Punkt. Aber ja, kollaborativer hätte es vielleicht dann auch zu einer schaubareren Version dieses Ganzen geführt.
Ja, also was du gesagt hast, ist fast noch eine Untertreibung. Also ich meine, da irgendwas Kohärentes in diesem Film zu finden, ist halt wirklich das, was einem, glaube ich, am meisten Kopfschmerzen bereitet, wenn man da drin sitzt. Mhm. Also ich musste zwischenzeitlich wirklich immer an diese Meldung denken, die da kam, irgendwie aus Cannes, dass ein Journalistenkollege meinte, dass er halt irgendwie zwischendurch auf Toilette war und da jemand auf der Toilette halt irgendwie seinen Kopf gegen die Wand mehr oder weniger schlug und sagte so, es ist einfach unfassbar, es ist unglaublich. Also the horror, ja, um ja halt irgendwie mal Coppola und Apocalypse Now zu zitieren. So ging es mir zwischenzeitlich auch, dass ich einfach, es ist einfach, also es gibt halt wirklich Szenen, es gibt Elemente in diesem Film, die machen einfach schlicht und ergreifend überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Also null.
Aber das, ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist gar nicht so fatal für mich. Weil wenn ich auf den Film zurückgucke, habe ich doch auch viele positive Sachen, an die ich mich erinnere. Und die haben überhaupt keinen Sinn innerhalb einer größeren Narrative, aber die sind einfach einzigartig und interessant. Also ich nehme so einen Film immer lieber als eine simple Narrative, die funktioniert, aber ich schon 10-mal gesehen habe, sagen wir es mal so.
Sicher, aber wenn du jetzt auch sagst, dass er halt irgendwie der große Visionär ist und dass die visuellen Ideen halt da drin stecken, das stimmt, es sind wirklich Einzelelemente, die ich auch großartig finde und für die Ewigkeit so. Es sind einzelne Elemente wirklich in diesem doch auch sehr langen Film. Und ich hatte aber doch irgendwie Coppola noch als Geschichtenerzähler in Erinnerung. Mm. Ich meine, der Pate ist alleine wegen seinen Dialogen und wegen seiner dichten Story und seinen Plots und den ganzen Intrigen, die da drin stecken und gerade eben auch als Trilogie gedacht, dann den ganzen Verzweigungen und Nachgeschichten, die da noch kommen. Diese ganze Familiengeschichte halt, einfach großartig. Apocalypse Now lebt von seinen Monologen, lebt davon, von dieser Reflexion über den Krieg, über den Kolonialismus. Also
das ist einfach inhaltlich starkes Kino. So. Absolut, und das waren ja auch seine Drehbücher. Ne? Und,
aber das bei Megalopolis zu erwarten war, wäre vielleicht auch, also ich meine, ja, dann sollte dieser,
aber dann sollte dieser Film nicht so massiv, und das tut er ja wirklich, auf Mono oder Dialoge setzen.
Ja, es fühlt sich manchmal auch so ein bisschen an wie eine Art Best-of seiner eigenen Helden. Also sei es aus Geschichte oder aus Kunst. Dieser Film ist voll mit Zitaten, sei es direkte Zitate aus der griechischen Antike oder irgendwelche Architektur-Dinge, die ich wahrscheinlich nicht verstehe. Aber in der Hinsicht ist es halt auch so ein bisschen, ja, für sich selbst so eine Art, hier sind alle meine Helden in einem Film-Ding. So habe ich es auch ein bisschen gelesen. Und in der Hinsicht ist es dann für mich auch interessant zu beobachten, als, ich habe es, glaube ich, nach dem Film dir auch gesagt, es fühlte sich an wie Outsider-Art. Also wirklich wie jemand, der komplett ohne Kontakt zur Außenwelt sein Ding macht. Und das ist interessant. Das ist nicht unbedingt unterhaltsam oder folgbar oder ja für normale Kinogänger interessant. Aber ich finde es spannend zu beobachten.
Es ist auf jeden Fall einzigartig, das sehe ich auch so. Aber es wirkt halt schon einfach die ganze Zeit so, als wäre das ja auch alles so gewollt und als wäre das alles irgendwie seine Absicht, so das auch so zu machen. Da gehe ich auch mit, dass er das definitiv auch irgendwie so gedacht hatte. Und es ist halt alles wirklich absolut ernst gemeint, ne, was da geredet wird, obwohl es halt wirklich zum großen Teil Quatsch ist oder zu einem guten Teil auf jeden Fall Quatsch ist. Und dadurch hebt es sich natürlich auf so ein intellektuelles Level oder auf so eine intellektuelle Überheblichkeit ein Stück weit, wo dann, glaube ich, einfach, wie du auch selber schon sagst, halt viele Kinogänger und Kinogängerinnen halt dann raus sind, ganz klar, und die außen vor gelassen werden. Das wirklich Bemerkenswerte daran ist, und da werden wir jetzt auch noch drüber sprechen, denke ich, dass durch die Bank eigentlich alle Schauspieler und Schauspielerinnen da mitgegangen sind.
Ja, und auch alles gegeben haben. Ja. Also zum Teil halt auch irgendwie in der Luft schwebten und nicht, also man merkt irgendwie, wie sie händeringend versuchen, diesem Charakter mehr Tiefe zu geben, als er nun auf der Seite oder in den Gesprächen mit Coppola überhaupt hat. Also es ist auch ein bisschen schade, sicherlich. Weil wenn man so eine Riege an Schauspielern hat, dann will man ja auch eigentlich irgendwie aus denen das Maximum rausholen. Aber es ist auch spannend zu sehen, sie halt sich verbiegen zu sehen in dem Versuch, irgendetwas zu kreieren. Und das funktioniert auch manchmal überraschend gut. Zum Beispiel jetzt den Shia LaBeouf-Charakter, der ist einfach überzeichnet ohne Ende, aber irgendwie ihm auch oft den Leib geschneidert und deswegen auch in manchen Stellen echt beeindruckend effektiv. Also oder auch der Aubrey Plaza Charakter, der komplett überzeichnet ist. Ja, fast alle Charaktere.
Braucht man, ich meine, sie heißt Wow Platinum, ne? Ich meine, sie heißt tatsächlich Wow Platinum. Ja.
Super Name.
Genau. Und sie ist halt eben diejenige, um vielleicht auch noch so ein paar Worte zu dem Anführungszeichen Plot irgendwie zu erzählen. Geplottet wird ja viel, also auf jeden Fall viel irgendwie an Intrigen geschmieden. Denn es ist halt eben das Ziel von Wow Platinum, gespielt von Aubrey Plaza, die Macht an sich zu reißen eigentlich, und das durch die Beziehung zu dem einflussreichen Patriarchen Hamilton Crassus III., gespielt von John Voight.
Auch ganz viel Spaß
hat. Ganz viel Spaß hat, wirklich großartig ist, wirklich hier. Ja. Also nochmal ein wirklich würdiger, toller Auftritt in einem unwürdigen Film. Aber gut.
Absolut.
Und ja, inmitten all dieser Intrigen, die um ihn herum eigentlich passieren, steht halt eben Caesar, steht halt eben Adam Driver, der hier eine Vision entwickelt, quasi die Stadt aufzubauen als eine Metropole, als ein Megalopolis, als eine Zukunftsvision des Lebens quasi oder der Gesellschaft. Und dazu gibt es einen Baustoff
Megalon,
der weit mehr ist als nur ein Baustoff.
Noch besser als Unobtainium.
Ja, probably, yes, genau. Der wird allerdings wiederum auch geplagt vom Geist seiner verstorbenen Frau. Und das war es so im Großen, glaube ich. Ne?
Da wird es dann wieder ganz autobiografisch. Der Film ist ja auch der verstorbenen Frau von Coppola gewidmet. Also ja, da kann man sicherlich auch viel reinlesen, auch in diese Beziehung, die sich dann entwickelt zwischen dem Charakter von Adam Driver und der dem weiblichen Lead. Emmanuel ist, glaube ich, der Nachname. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Ja, verdammt, ich muss auch noch mal kurz nachschauen.
Bekannt aus
Natalie Emmanuel.
Natalie Emmanuel.
Die Julia Cicero spielt hier.
Die auch alles gibt, aber
die
wahrscheinlich.
Des Bürgermeisters, genau, sein Gegenspieler.
Die aber leider auch wirklich, in meinen Augen kommt sie am allerschlechtesten weg. Sie kriegt sehr wenig zu tun, obwohl sie so lange im Bild ist, darf sie wirklich nur Motivation und Reaktionswerkzeug für den Avatar von Coppola sein. Was ja für mich mit das Traurigste an diesem Film ist, weil ich glaube, wenn diese zentrale Beziehung noch ein bisschen mehr ausgearbeitet wäre, noch ein bisschen sich menschlicher anfühlen würde, dann würde der Film auch noch ein bisschen mehr singen.
Nein. Ja, sowieso, ich meine, außer Aubrey Plaza kommen hier eigentlich auch, also außer Wow Platinum quasi, kommen hier auch irgendwie alle Frauenfiguren nicht sonderlich gut weg. Nee. Es ist schon echt ein Kino von vor 30, 40
Film
Jahren.
Ein Film von einem Mann, der vor 40 Jahren sich diese Story ausgedacht hat.
Genau,
leider,
das merkt man halt irgendwie auch so in der Inszenierung. Und es kommt halt irgendwie nichts zusammen so. Es ist einfach... Also diese ganzen Bezüge natürlich eben zur Antike, der Film, ja, der beginnt, die ersten Worte von Caesar sind to be or not to be. Also der hält tatsächlich erstmal den Monolog von Shakespeare und das ist die Eröffnung quasi, wie wir diese Figur kennenlernen und so, und du sagst schon, da geht echt all in, und dann folgt diese wirklich sehr, sehr, sehr lange Dialogszene da mit den Investoren, mit seinen Familienmitgliedern, mit ihm selbst halt irgendwie auch, wo er da sein Projekt verteidigt. Und
Das ist
griechisches Theater halt. Ja. Ne? Du hast halt irgendwie die Leute da zwischen ihren Säulen stehen, so mehr oder weniger.
Ja.
Also von der Inszenierung her, vom Visuellen her, gibt das nicht wirklich viel her. Die stehen halt irgendwie oben auf dem...
Ich fand das ehrlich gesagt mega geil. Sorry.
Aber ja, die stehen halt auf diesen Planken, ne? Und
genau.
Sind dadurch halt eben in ihrer Räumlichkeit halt begrenzt. Ne?
Genau, es wackelt alles.
Ja.
Und die verschiedenen Parteien sind aufgeteilt auf die verschiedenen Planken und so ein bisschen... Das habe ich so in der Form noch nicht gesehen, glaube ich.
Außer im griechischen Theater halt, ne?
Ja,
und
genau.
Da überall.
Das stimmt vielleicht. Aber ja, mir hat es halt echt gefallen, diese Inszenierung. Es ist halt auch in der Narrative, in den Charakteren und so eine, ich glaube, wie er selber sagt, auch Fabel. Also auch diese Art von sehr antiker Storytelling. Er versucht sich dem auch zu widmen. Und ich denke, dadurch fallen halt auch viele Aspekte des modernen Storytellings für ihn weg als Selbstbegrenzung in irgendeiner Form. Das Problem ist nur, da muss man dann halt irgendwie aus diesen Elementen neue Inspiration schöpfen. Was passiert, aber zusammenhängend ist es dann doch leider nicht. Aber da landen wir wieder beim selben Punkt.
Ja, wenn du jetzt auch irgendwie die Inszenierung lobst und die visuellen Ideen, ich meine, der Film besteht zu einem nicht geringen Teil aus CGI.
Ja, ja, ist es wahr. Die CGI ist sehr Hit and Miss. Es gibt gewisse Szenen, die wirklich Augenrollen auch teilweise kreieren können beim Zuschauer.
Genau, und da haben wir nämlich das Problem so. Ich meine, wenn man sowas inszeniert, dann doch vielleicht am besten so wirklich mit möglichst viel Echtem so, ne? Und Kulissen und irgendwie, Bilddesign halt irgendwie, Setdesign, was dann auch irgendwo, ja, was Großes ausstrahlt. So, hier ist es halt wirklich sehr viel Computer und das funktioniert halt wirklich nicht immer, ja.
Nee, deswegen ist mir diese Szene wahrscheinlich auch so positiv aufgefallen, weil dieses Set, das fühlt sich greifbar an und die Action dort ist auch gut zu überblicken und so weiter. Und wenn man dann halt als Vergleich wieder so eine Szene mit matschigem CGI hat, dann sticht das natürlich noch umso mehr hervor,
ja,
wenn es nicht drin ist.
Also es sind 138 Minuten, die sich auch länger anfühlen.
Ich muss sagen, für mich ging es überraschend gut durch. Also ja. ich habe mich schon viel mehr quälen müssen mit Filmen, weil ja doch auch alle 5 Minuten wieder der Film ein anderer Film ist. Also ja. Diese Inkohärenz, die bringt dann halt auch viel Abwechslung mit sich.
Durchaus, aber es sind halt einfach lange Szenen und es sind lange Monologe oder Dialoge, denen wir hier jetzt halt zuhören müssen. Und meine Bereitschaft dafür und meine Motivation dazu sinkt mit jeder Laufzeitminute irgendwie immer mehr. Und man kann hier nicht wirklich von einer Mischung aus Hochkultur und Trash reden, sondern es ist halt wirklich in weiten Teilen wirklich Trash. Also es ist halt einfach, es ist wirklich schlecht. So empfand ich es zumindest. Ich kann da wirklich wenig auch irgendwie dann ernst nehmen, auch wenn die Schauspieler sich wirklich abmühen, das zu tun so.
Aber hätte es für dich besser funktioniert als so eine Satire wie Southland Tales, wenn quasi alles nochmal 2 Ebenen removed ist und eher mehr fingerzeigend ist als introspektiv? Weil das finde ich ehrlich gesagt das Schöne an dem Film, dass er so egolos und selbstreflexiv ist. Es ist in der Form dann halt auch ein Mess, auf jeden Fall. Aber ich glaube, mich hätte der Film wirklich angewidert, wenn er so eine Art polemisches Satirewerk wäre, was den aktuellen Stand des Films von außen mit dem Fingerzeig kritisieren würde.
Also das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, weil man sich das wirklich nicht vorstellen kann, wie dieser Film als Satire aussehen würde. Wenn du jetzt den Vergleich Southland Tales nimmst, der ja für mich wirklich eine ziemlich pointierte Gesellschaftssatire war und ist. Richard Kelly hat den ja gemacht und ist damals auch nicht wirklich verstanden worden. Der Film ist ja auch grandios gefloppt. Mhm. Aber es ist halt ein ähnliches Ding wie, keine Ahnung, Starship Troopers oder so, der auch von vielen einfach damals nicht als Satire verstanden wurde. Ne? Mhm. Also da habe ich halt eher so diesen Wink hin so, aber da sehe ich halt Megalopolis nicht. Der Film... Ja, ist halt einfach kein kohärentes Werk so. Und weißt du, ich hatte, als wir raus sind aus dem Film, hatte ich ja den Vergleich Babylon halt in den Ring geworfen. Ne? Und das könnte man vielleicht eher damit vergleichen, weil Babylon ist auch ein totales Mess halt so. Ne? Der ist halt auch einfach ein überquellendes Fass irgendwie an Ideen, die da reingeworfen wurden. Teilweise peinlichen Szenen und geilen Szenen. Und ist auch lang und ist auch überbordend ohne Ende halt so. Und ich finde ihn, es ist ja definitiv kein perfekter oder kein wirklich rundum guter Film so. Aber er hat zum einen so einen Schwung da drin. Ne? Er hat halt wirklich einen Rhythmus. Ja. Er hat halt wirklich einen Werf in der Inszenierung. Genau. Und er ist halt einfach, er ist halt einfach... Ja, dadurch halt auch zugänglicher, weil du dem halt sehr amüsiert zugucken kannst. So. Und bei Megalopolis habe ich eher Kopfschmerzen gekriegt. So.
Ja, das stimmt. Also es ist definitiv nicht so kurzweilig. Es hat Momente, wo man auch so ein bisschen durchhalten muss. So. Aber ich finde ehrlich gesagt, so im Nachhinein wächst es in meinem Kopf, weil es so viele Ideen hat und so viele Momente, die doch irgendwie hängen bleiben. Ich bin auch nicht bereit zu sagen, dass es ein guter Film ist und ich bin auch nicht bereit zu sagen, den kann ich durch die Bank Leuten empfehlen, in keinster Weise, weil er halt auch wirklich so viele Probleme hat, dass viele Leute gar nichts wahrscheinlich damit anfangen können. So. Aber wenn man Interesse am Menschen Coppola hat, ist es eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann kann ich es dieser Person empfehlen. Wenn man Interesse an seinen Influences hat, dann ist es eine schöne ein Kaleidoskop an remixed Influences, die man da irgendwie so ein bisschen für sich selber auch ziehen kann. Also da ist viel auch drin. Aber wie viel davon mir wirklich gefallen hat, wie viel davon ich positiv im Kopf behalten werde, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Das wird noch dauern.
Man muss auf jeden Fall eine Bereitschaft haben dafür, da drin auch was zu finden, so, weil sonst, glaube ich, kannst du spätestens bei der Hälfte des Films irgendwie abschalten.
Ja.
und das an dir vorbeirauschen lassen. So. Und ich bin mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich ihn nochmal sehen will, um vielleicht auch nochmal ein anderes Bild zu haben. Hm. Die Schauspieler, wie gesagt, und Schauspielerinnen machen es halt durchaus sehenswert. Und wie gesagt, einige wirklich sehr, sehr beachtliche visuelle und inszenatorische Ideen auch. Aber ob das 138 Minuten Laufzeit und den Preis einer nicht gerade günstigen Kinokarte rechtfertigt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Der Film läuft ja auch in den Multiplex-Kinos tatsächlich.
Verrückterweise. Das wundert mich wirklich.
Aber es ist halt so, weißt du, ich habe mir so zwischendurch auch bei dem Film gedacht, so, ich meine, ich bin ja schon froh eigentlich, dass er so kritisch auch aufgenommen wird, also die Kritiker in den zu großen Teil dann auch wirklich es als das sehen, was es ist, als gescheitert. Denn wenn das anders gewesen wäre, dann, also da beschlich mich dann irgendwie tatsächlich so dieses Gefühl von einem aufgeblasenen Mega-Trash eigentlich, ne? Ja. Der einfach viel mehr sein will, als er eigentlich ist.
Ja, also es ist nicht das große Meisterabschlusswerk geworden, das Coppola sich vielleicht gewünscht hat. Aber ich bin froh, dass es existiert. Es ist ein totaler Outlier, eine totale Einzigartigkeit in der Kinowelt. Und allein dafür möchte ich es feiern.
Das seid ihr gegönnt, auf jeden Fall. Und ne, jedes Mal, wenn ich halt irgendwie die Blu-Rays reingeschoben hatte oder die UHDs reingeschoben hatte jetzt für den Paten oder halt eben auch zuletzt bei Apocalypse Now hatten wir das ja auch im Luru-Kino. Jedes Mal, wenn ich ihn dann vor mir sitzen sehe, Coppola, und er macht seine Introduction und erzählt was darüber, erzählt, warum der Film jetzt so ist, wie er ist, und wünscht uns allen eine gute Vorführung so und viel Spaß dabei und so, dann denke ich mir auch jedes Mal, ja, dem Mann könntest du auch alles verzeihen in jedem Fall. Und ich meine, er hat sein eigenes Weingut verpfändet, um halt jetzt diesen Film inszenieren zu können.
Genau, also immerhin hat er keine Gelder von irgendwelchen Fördergruppen ins Absurdum geführt. Mhm.
Ja, nee, reingeredet hat ihm, glaube ich, niemand. Das kann man, glaube ich, festhalten. Ja, ihr Lieben, wenn ihr Megalopolis sehen wollt, ihr wisst jetzt alles darüber, ob ihr das tun solltet oder nicht, müsst ihr selber wissen, dann könnt ihr das in dieser Woche tun. Er läuft wirklich großflächig an und so, ja, aber diese Woche läuft halt wirklich wenig an.
Gutes Timing.
Da ist das der größte halt, ne?
Ja.
Genau, die Eröffnung des Kinoherbstes.
Ja. Also wie schon gesagt, ich würde sagen, wenn man irgendwie so filmtechnisch Interesse hat an Filmgeschichte, an speziell inszenatorische Kniffe, was weiß ich, sich ein bisschen da tiefer reinfuchsen will, muss man es vielleicht als eben diese Art von Recherche verstehen und nicht unbedingt a good time at the movies. Es ist kein Popcorn-Film.
Ja, wer weiß, wie wir in 20, 30 Jahren auf diesen Film blicken werden.
Mm.
Vielleicht ist es auch ein visionäres Werk.
Ja, es ist wirklich so, dass ich da nicht hundertprozentig sagen kann, ob es in 10 Jahren gefeiert wird, wie Southland Tales eine Art Re-Examination erfährt, wo die Leute nochmal das feiern werden, oder ob es einfach komplett in der Versenkung landet und zusammen mit Twixt, Tetro und Youth After Youth als gescheitertes Spätwerk von Coppola abgestempelt wird. Wird die Zeit zeigen.
Southern Tales könnte ich auch nochmal gucken. Das wäre mal eine schöne Wiederaufführung auf jeden Fall. Aber ich glaube, bevor der hier bei uns wiederentdeckt wird, in unseren Breiten, ist das, glaube ich, noch eine Weile hin.
Mhm.
Ja. Gut, also so viel zu Megalopolis. 30 Minuten soll dann auch reichen. Und geht rein, wenn ihr wollt, wenn ihr stark seid. Wenn nicht, dann ich meine, auf DVD und Blu-ray braucht man auch nicht warten. Entweder guckt man das Ganze im Kino oder
gar
nicht.
Das würde ich auch absolut nochmal betonen. Also zu Hause hat man wahrscheinlich nicht die Durchhaltekraft.
Nee, genau. Man kann andere Dinge dabei machen. Danke dir.
Gerne.
Ja, soweit unsere Besprechung zu Megalopolis. Den Rest haben wir natürlich schon besprochen, deswegen kommt er jetzt nicht noch, denn wir sind ja auch schon am Ende, und das heißt, wir kommen zum
Filmriss Filmquiz.
Und in der letzten Woche gab es der Vorleser hier mit Kate Winslet, die ja auch in der Fotografin zu sehen ist, und jetzt gibt es ein neues.
Für Kilgore war das ein richtig gelungener Tag. Sie flogen Steaks und Bier heran und verwandelten die Landezone in eine Strandparty. Je mehr sie versuchten, es genauso wie in der Heimat zu machen, desto mehr wurde die Heimat von jedem vermisst.
Lass mein Fleisch blutig, blutig aber nicht kalt. Baby, when I'm coming.
Nun, er war kein schlechter Offizier, denke ich. Er mochte seine Jungs und sie fühlten sich bei ihm sicher. Er war einer von diesen Burschen, die eine unerklärliche Aura um sich verbreiten. Man spürte einfach, er würde hier nicht mal einen Kratzer abkriegen.
Was ist mit Ihrem Auftrag, Captain? Hat nur Trang Sie völlig vergessen.
Ja, das dürfte nicht allzu schwer gewesen sein. Wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche zu Never Let Go, dem Horrorfilm mit Halle Berry, gibt es Freikarten. Und wir haben Jutebeutel und Hörspiele zu Die Schule der magischen Tiere 3. Zu Best of Cinema haben wir zu Goodbye Lenin Plakate für euch.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Und natürlich noch die vielen feinen Gewinne aus den letzten Wochen. Klar, meldet euch bei uns, filmriss@popculture.de, und ihr seid dabei. Wir sind raus, wir geben jetzt ab. Und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und dann geht es auch weiter mit Ollis wunderbaren Reihe zu Raumpatrouille Orion. Für alle, die nicht warten können, unter freie-radios.net findet ihr die auch schon zum Nachhören. Aber jetzt tschüss.